HR Info. Netzwelt.
Zum zweiten Mal in Folge ging einer der Big Brother Awards in diesem Jahr nach Hessen. Ausgezeichnet wurde vor wenigen Tagen das hessische Innenministerium in der Kategorie Behörden und Verwaltung, besser gesagt der hessische Innenminister Peter Beuth als Chef des Ministeriums. Die Big Brother Awards sind Negativpreise und darum würden die damit Ausgezeichneten in der Regel auch ganz gerne mal drauf verzichten. Denn Kern dieser Auszeichnung ist, dass der oder die Ausgezeichneten in besonderer Weise und nachhaltig die Privatsphäre von Personen beeinträchtigen oder Dritten persönliche Daten zugänglich gemacht haben oder machen. Warum der Preis beim hessischen Innenministerium landete, ist das Thema heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Das hessische Innenministerium bzw. der Innenminister hat den Preis bekommen, weil Behörden des Landes Hessen, die dem Innenministerium unterstehen, seit rund einem Jahr mit einer Datenanalyseplattform arbeiten, die, wie es der hessische Innenminister vor einem Jahr sagte, die Polizeiarbeit in ein neues Zeitalter gehoben hat. Diese Datenanalyseplattform heißt HessenData. Sie ist eine Software und die kommt von dem Unternehmen Palantir Incorporated aus dem Silicon Valley in den USA. Diese Software-Schmiede steht in dem Ruf, engste Beziehungen zu allerlei Geheimdiensten, vor allem dem CIA, zu unterhalten. Wer oder was ist Palantir und wer steckt eigentlich dahinter? Markus Schuler mit einem Porträt der Firma.
Palantir gehört mit Sicherheit zu den verschlossensten Unternehmen des Silicon Valley. Das 2003 gegründete Startup kommt mittlerweile auf mehr als 2000 Mitarbeiter weltweit. Zu den ersten Investoren gehörte unter anderem InQtel, ein Kapitalgeber des amerikanischen Geheimdienstes CIA. Außerdem der deutschstämmige Investor und Trump-Unterstützer Peter Thiel. So etwas wie Palantir ist der Schlüssel, um große Terrorattacken zu stoppen. Ich glaube nicht an Militäreinsätze. Wir schaffen das, indem wir Verschwörungen aufdecken, bevor sich die Leute zusammentun. Thiel hatte zuvor schon den Bezahldienst PayPal aufgebaut. Er war außerdem einer der ersten Investoren von Facebook. Die Idee für Palantir entstand in den Anfangsjahren von PayPal. Das Unternehmen aus San Jose am südlichen Ende des Silicon Valley hatte mit Betrugsversuchen zu kämpfen und steckte große Geldbeträge in Software, die in der Lage war, diese aufzuspüren. PayPal-Mitarbeiter haben damals Palantir gegründet. Das Ziel: Software sollte automatisch Betrugsversuche und bestimmte Muster erkennen. Investor Thiel machte seinen Stanford-Studienfreund Alex Karp zum Chef des Unternehmens. Der heute 51-jährige Karp hat seine Doktorarbeit im Fach Philosophie bei Jürgen Habermas in Frankfurt am Main geschrieben, erzählt er im TV-Sender CNBC. Thema: Aggression und Sprache.
You know, I spent a lot of my adult life in Germany. I wrote my dissertation there.
Ich habe lange Zeit in Deutschland gelebt, ich habe dort meine Doktorarbeit verfasst, ich spreche Deutsch. Viele meiner Freunde in Europa und Deutschland schauen zu den USA auf. Sie bewundern uns, wie wir freundlich mit Menschen umgehen. In jüngster Zeit wird Palantir vor allem von Menschenrechtsorganisationen in den USA kritisiert. Sie werfen dem Unternehmen vor, Gesichtserkennungssoftware an das US-Heimatschutzministerium verkauft zu haben, das die Deportation von illegalen Immigranten ermöglicht habe. Befeuert wird die Diskussion auch durch eine Aussage von US-Präsident Donald Trump. Der hatte gesagt:
The time is overdue to develop a new screening test.
Es ist höchste Zeit, ein neues Screening-Verfahren zu entwickeln. Ich nenne das extreme Überprüfung. Der Datenschutzaktivist Edward Hasbrook aus San Francisco zieht gegenüber der Website Reason einen Vergleich zum Sci-Fi-Film Minority Report, wo es der Polizei möglich ist, Verbrechen zu erkennen, bevor sie überhaupt verübt werden.
Palantir's tools in their sophistication and complexity and their
Die Software von Palantir in all ihrer Komplexität schafft es, aus einer beobachtenden Rolle heraus eine vorhersagende, eine polizeiliche Rolle einzunehmen.
Predictive policing role. They are the
Der Software von Palantir wird nachgesagt, die US-Behörden auf die Spur von Osama bin Laden geführt zu haben. Sie gilt als besonders schnell und sie kann aus riesigen Datenmengen Zusammenhänge erkennen, indem sie zum Beispiel Datenbanken auswertet. Nicht nur aus öffentlichen Quellen wie Twitter oder Facebook, sondern auch Telefonprotokolle. Eigene Programmierungen oder Anpassungen sind für Unternehmen manchmal gar nicht notwendig. Der ehemalige Datenschutzrechtsanwalt Nate Cardoso von der Electronic Frontier Foundation in San Francisco sagte in einem Interview Ende 2017,
Companies like Palantir can run artificial intelligence.
Unternehmen wie Palantir können sehr viel mehr aus Diensten wie Twitter auswerten, als das je ein Mensch oder ein ganzes Team kann.
Could possibly think of doing.
Auch in Deutschland kommen die Dienstleistungen von Palantir zum Einsatz. Nicht nur in Hessen hat das kalifornische Unternehmen Kunden. Auch der Bundesnachrichtendienst BND soll Palantir-Software genutzt haben. Ebenso die Deutsche Bank, der Flugzeugbauer Airbus und der Pharmakonzern Merck. In den USA sind Polizeibehörden des FBI und die NSA Auftraggeber, aber auch viele Unternehmen aus der Privatwirtschaft, wie Banken und Versicherungen, die sich vor Betrug schützen wollen. Palantir-Chef Alex Karp, der im Präsidentschaftswahlkampf 2016 Hillary Clinton unterstützt hatte, betont, man verkaufe Software und Dienstleistungen nur in Staaten mit demokratischer Gesinnung. Wir diskutieren das intern sehr häufig. In vielen Fällen lehnen wir mit Unternehmen die Zusammenarbeit schlichtweg ab. Wir verfolgen dabei bestimmte Prinzipien. Wir glauben an die Souveränität einzelner Staaten und ihrer Sicherheit. Wir glauben an den Westen. In einem Interview wurde Karp kürzlich gefragt, ob er befürchte, dass seine Software auch für kriminelle Zwecke genutzt werden könnte, um andere Menschen zum Beispiel auszuspionieren. Seine Antwort?
Absolutely, and that's why built-in we in our architecture our ways of tracing.
Ja, absolut. Deshalb können wir jedes Mikrobit an Informationen nachverfolgen, wohin und an wen es ging und unter welchen Bedingungen. Kann es von einer dritten Partei, die legalen Zugang hat, eingesehen werden? Ich halte solche Bedenken für absolut legitim. Wenn man Daten nicht nachverfolgen und verstehen kann, wie sie genutzt werden, dann kann man weder Krebs bekämpfen noch Terrorismus oder ein Privatleben führen.
Fight cancer, fight terrorism and guarantee that we can all have a personal life.
Markus Schuller hat die US-Firma Palantir Technologies porträtiert. Die Firma ist der Hersteller einer Software, mit der in Hessen die Polizeibehörden des Landes seit rund einem Jahr Daten abgleichen und auswerten. Und dafür hat der hessische Innenminister Peter Beuth vor wenigen Tagen den Negativpreis Big Brother Award in der Kategorie Behörden und Verwaltung bekommen. Hinter dem Preis, der seit dem Jahr 2000 verliehen wird, steht maßgeblich der gemeinnützige Verein Digital Courage aus Bielefeld. Pedelon ist Netzaktivist der ersten Stunde, er ist Gründungsvorstand des Vereins, war Mitglied der Internet-Enquete-Kommission des Bundestages und er ist Jurymitglied bei den Big Brother Awards. Und mit ihm spreche ich heute über die Verleihung an den hessischen Innenminister und vor allem über die Hintergründe. Pedelon, warum sehen Sie den Einsatz dieser Software so kritisch? Wofür wird die denn in Hessen eingesetzt?
Ich kann es nicht genau sagen, wofür die Software in Hessen eingesetzt wird. Ich kann da nicht so tief hineinschauen. Was ich sehen kann, sind Polizeigesetze, in dem Fachleute witzeln. Da wurde ein Ermächtigungsparagraf extra für Palantir eingebaut. Und ich kann sehen, wo diese Software extrem unserer Demokratie schadet und die Lehren aus dem Dritten Reich nicht mehr darstellt.
Welche Daten werden denn da gesammelt, analysiert und verglichen? Haben Sie da einen Einblick gewonnen?
Es ist klar, es werden halt einmal Daten zusammengeführt aus der polizeilichen Aufklärung, aber auch präventive Daten, das heißt Daten, die eigentlich immer getrennt sein sollten, damit eben nicht der Staat einfach auf Bürger zugreifen kann. Eine Lehre aus dem Dritten Reich ist damit aufgehoben, diese Trennung. Die Zweckbindung von Daten ist aufgehoben. Man greift zu auf Social Media, man greift zu auf Telefondaten. Man versucht also so gut wie alles über Leute rauszufinden, ein Totalüberwachungsnetz auszuwerfen. Und das ist etwas, wo ich denke, das sollten wir auf gar keinen Fall hinnehmen.
Was hat das alles denn mit Ihren, mit meinen, mit unseren persönlichen Daten zu tun? Wie Ja, tief greift diese Arbeit mit dieser Software in unser Recht auf informelle Selbstbestimmung ein. Tut sie das überhaupt?
Diese Software ist tatsächlich ein kompletter Verstoß gegen informationelle Selbstbestimmung, die sich aus dem Artikel 2 unseres Grundgesetzes herleitet, nämlich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Die sagt einfach, mir völlig egal, wer du bist, ich greife mir alles, was du tust. Und wenn es mir irgendwie passt und ich aus irgendwelchen Gründen deine Daten in meinem Visier auftauchen, dann geht's dir dreckig. Das mal jetzt so salopp ausgesprochen. Und geht's dir dreckig? Gut, kann man ihm einfach mal sagen, ich bin halt irgendwann am falschen Ort zur falschen Zeit gewesen und stehe nun am Flughafen, möchte in den Urlaub fliegen und dann heißt es, tut mir leid, Sie müssen erstmal mitkommen. Und dann ist mein Flieger weg, keiner bezahlt mir den Ersatzflieger. Allein das sind Sachen, die einen schon immens stören können in seinem Leben oder auch in seinem Berufsleben. Muss ja nicht immer nur der Urlaub sein, wo man definitiv noch ein bisschen Zeit hätte, sondern es kann eine wichtige Besprechung da nicht gehen. Das heißt, wir erzeugen mit solchen Datenmengen, mit solcher Datenmacht immer wieder Verdachtsmomente, die dann immer wieder zu falschen False Positives führen, weil je mehr Daten ich habe, desto mehr Verdächtigungen kann ich aussprechen. Und so, und das weiß auch jeder Polizist, der seine Arbeit gelernt hat, so genau kann man eine Bevölkerung terrorisieren. Sie nützt aber einer richtigen Polizeiarbeit, wo es um Ermittlung und Aufklärung geht, überhaupt nicht.
Das klingt so ein bisschen nach so einem Grundmisstrauen staatlicher Behörden den Bürgern gegenüber.
Das ist das, was wir seit vielen Jahren erleben, mit Vorratsdatenspeicherung, mit Passenger Name Records, mit weiß der Teufel, immer mit der Ausrede, da gibt es Terroristen, ohne zu begreifen, dass eigentlich die Leute, die diese Gesetze machen und dann auch noch am Haushaltsausschuss vorbei und am Parlament vorbei solche Software einführen, das sind die eigentlichen Terroristen, wenn man mal da so genau hinschaut und die Wirkung sich betrachtet.
Starke Worte. In der Laudatio zur Preisverleihung vor wenigen Tagen, da hieß es, die umstrittene US-Firma Palantir, über die wir jetzt schon einiges gehört gelernt haben, erhält über Einsatz und Betrieb der Software Zugang zum Datennetz der hessischen Polizei. Wie ist denn das möglich?
Nun ja, Sie müssen sich die Firma Palantir als Dienstleister vorstellen. Das ist nicht so, dass dann tapfere Polizisten, die einen Eid auf die Verfassung geschworen haben, jetzt in die Software eingearbeitet werden und die dann selber installieren. Nein, da kommt eine Drittanbieterfirma, nämlich Palantir, zieht da mit 6 Laptops und 6 Mitarbeitern oder 4, ich weiß es gerade nicht mehr genau, in die Polizei-IT ein und kann da drin herumfuhrwerken und braucht, und das weiß jeder Mensch, der schon mal Software installiert hat, auch entsprechende Rechte. Das heißt, hier haben wir sowas Ähnliches wie die Edward Snowdens, die ja auch Drittfirmen sind und sich jede Menge Daten aus den NSA-Computern rausziehen konnten und damit zeigen konnte, wie viel Daten überhaupt gesammelt werden. Und das ist eben eine der Stellen, die dann halt die Daten nicht öffentlich machen, sondern dann gegebenenfalls an CIA, NSA und ähnliche Geheimdienste weitergeben.
Moment, also Sie glauben, dass sozusagen durch die Mitarbeit dieser Palantir-Beschäftigten es möglich sein kann oder möglich ist, dass sozusagen Daten bei hessischen Behörden, bei Einrichtungen der Strafverfolgung abgefischt werden und in die USA fließen? Ist das wirklich möglich?
Wenn ich das Wort Glauben an dieser Stelle verwenden darf, ja, das ist möglich und ich glaube das. Weil wozu sonst habe ich eine Firma, die intensivste CIA-Kontakte hat, vom CIA selber gegründet wurde? Ja, warum sollte der CIA ein Unternehmen gründen, das an richtig geile, tolle Daten kommt und die nicht verwenden wollen? Viel, was mit Geheimdiensten zu tun hat, passiert im Unbestimmten. Und wenn ich vermeiden will, nicht in den Ruch kommen will als Innenminister, dass ich die Daten meiner Bevölkerung einfach mal an ausländische Geheimdienste weitergebe, sollte tunlichst vermeiden, mit Firmen zu arbeiten, wo halt sehr sicher ist, dass sie diese Daten auf irgendeine Art und Weise veruntreuen werden.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzfeld. Unser Thema heute ist die Negativauszeichnung Big Brother Award, die in diesem Jahr an den hessischen Innenminister Peter Beuth ging. Ich spreche dazu mit Pade Lohn, dem Gründungsvorstand des Vereins Digital Courage, der die Big Brother Awards mitverantwortet. Pade Lohn, wir haben den hessischen Innenminister Peter Beuth zu einem Interview angefragt. Er hat das leider abgelehnt, aber Wir haben ein Statement bekommen und darin schreibt die Pressestelle, Zitat, Hessen Data wird ausschließlich von der hessischen Polizei genutzt. Die Daten liegen auf hessischen Servern. Unbefugten Dritten wird ein Zugriff auf die polizeilichen Daten nicht ermöglicht. Liegen Sie damit Ihrer Einschätzung vielleicht doch verkehrt?
Ich glaube nicht. Ich habe da schon gehört, das Wort unbefugte Dritte. Die Frage ist, wer sind die befugten Dritten? Und die befugten Dritten sind über viele Verträge und Vereinbarungen durchaus auch Geheimdienste. Also insofern steckt da die Ausnahme schon in der Formulierung. Und letztendlich, ja, ich kann natürlich mich hinstellen und sagen, die haben mir aber ganz doll versprochen, der CIA, dass sie die Daten nicht kopieren und nicht weiterverwenden. Aber sicher kann ich damit an keiner Stelle sein. Dafür müsste ich andere Firmen beauftragen, in meinen Daten, auf meinen Rechnern irgendetwas zu installieren, von dem ich dann vielleicht auch besser wissen sollte, was es tatsächlich auch tut.
Das hessische Innenministerium schreibt uns auch, Zitat, dank Hessen Data können Gefahren schneller erkannt und Ermittlungen zu einschlägigen Straftaten zielgerichtet und erfolgreich geführt werden. Teilen Sie diese Auffassung?
Ich will nicht ausschließen, dass mittels eines Überwachungsstaates die ein oder andere Verbrechen, was ungesühnt bleiben würde, aufgeklärt werden kann. Dafür erkaufe ich mir aber ganz viele Verbrechen, die nicht aufgeklärt werden, weil sie nämlich erst von den Leuten, die die Macht haben, verübt werden. Wir kennen uns aus in Deutschland mit Systemen, die solche Macht haben, die die Macht missbraucht haben. Und insofern würde ich dann schon mal sagen, nein, liebe Polizeien, es geht nicht darum, dass ihr 100% easy vom Schreibtisch aus per Knopfdruck jeden Bußgeldbescheid, wo jemand falsch geparkt hat, ausstellen könnt, sondern es geht darum, dass Leute nicht falsch parken. Es geht um eine Wirkung. Es geht darum, dass wir freiheitlich leben und wenn dann jemand übertreibt und böse Dinge tut, dann muss diese Person verfolgt werden, dann braucht die Polizei Ermittlungsinstrumente. Was sie aber nicht haben darf, sind Überwachungsinstrumente, weil das ist dann ein Überwachungsstaat, nicht mehr eine Demokratie und ein Rechtsstaat. Gute Polizisten wissen das, weil von denen habe ich genau das gelernt.
Ich konfrontiere Sie nochmal mit etwas, was uns der hessische Innenminister geschrieben hat dazu. Die von Ihnen kritisierte Software der US-Firma Palantir wurde in Abstimmung mit dem hessischen Datenschutzbeauftragten in die Analyseplattform HessenData implementiert und in die polizeiliche Ermittlungsarbeit integriert. HessenData ermöglicht seither die wirkungsvolle Bekämpfung des islamistischen Terrorismus sowie der schweren und organisierten Kriminalität. Und dabei verweist das Ministerium in dem Schreiben auch auf Erfolge, wie zum Beispiel die Aufhellung eines islamistischen Netzwerks um den tunesischen IS-Terroristen Haikel S. im Rhein-Main-Gebiet sowie die Festnahme eines islamistischen Terrorverdächtigen in Eschwege hier in Hessen vor Vollendung seiner Attentatspläne. Ist das nicht etwas, worüber man froh sein sollte, dass das funktioniert hat?
Ja, ich kenne jetzt beide Fälle nicht. Meines Wissens war das aber noch vor Einführung dieser Palantir-Software. Mit anderen Worten, dann frage ich mich, wozu die Software dann gebraucht wird, wenn es auch ohne diese geht. Und ja, ich habe nichts dagegen, dass Anschläge verhindert werden. Die Frage ist aber, was machen wir auf der anderen Seite damit kaputt? Wir haben im Moment so eine Situation, dass Innenminister sich hinstellen und das Gefühl haben, dass wir als Bevölkerung von ihnen verlangen, uns 100% abzusichern. Das ist aber ein Verlangen, selbst wenn es von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern artikuliert wird, das kann die Demokratie und darf die Demokratie nicht erfüllen, sondern zum Leben gehört immer eine gewisse Form des Risikos dazu. In dem Moment, wo ich versuche, dieses Risiko zu vermeiden, also auf 100% Sicherheit zu kommen, erzeuge ich damit immense Unsicherheit. Das ist das sogenannte Sicherheitsparadoxon, weil ich damit an anderer Stelle irrsinnig viele Unsicherheiten schaffe. Bedenken Sie bitte, wir haben über Jahrhunderte versucht, aus wohlbehüteten Sicherheitsstrukturen auszubrechen, weil wir uns als westliche Länder, ich hörte vorhin ja auch den Beitrag, wo jemand stolz auf die westliche Kultur war, haben wir uns darauf verständigt, frei zu leben. Zum Freileben gehört auch ein gewisses Risiko dazu, dass wir über viele verschiedene Ebenen abfedern müssen. Dazu gehört zum Beispiel dazu, dass wir auch sozial denken, weil das Soziale macht uns sicher. Nicht, dass jemand dasteht und sagt, wenn du was Böses tust, erschieße ich dich. Und das müssen wir wieder lernen, das müssen auch wieder Politikerinnen und Politiker lernen und vor allen Dingen die Leute aus den Sicherheitskreisen, die sich da, glaube ich, ein bisschen, ich sag jetzt mal, um Kopf und Kragen denken. Ich verstehe ja vielleicht, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie alles im Griff haben müssen, aber das ist falsch und gehört nicht in eine Demokratie, das gehört in eine paternalistische Diktatur.
In diesen Tagen sprachen die Innenminister der Länder auf ihrer Jahrestagung in Kiel auch darüber, mehr digitale Spuren im Rahmen der Strafverfolgung auch im Vorfeld abzufischen. Ein wichtiger Aspekt. Die Rede war auch davon, digitale Spuren aus dem im häuslichen Umfeld existierenden Geräten zu erfassen und auszuwerten. Stichwort Sprachassistenten wie Alexa und Co. Wächst da der nächste Preisträger für Sie heran für einen Big Brother Award?
Ja, sicherlich. Also das ist dann nicht mehr der große Lauschangriff, sondern der riesengroße Lauschangriff. Und nein, das geht überhaupt nicht. Und das wissen die Herren dort auch. Ich glaube, Damen sind es nicht sehr viele, die da mitreden, dass das nicht geht. Und immer wenn ich solche Meldungen, die ich die Medien ziehen sehe, wo man eh weiß, das kommt gar nicht, das ist völlig unmöglich, frage ich mich, was sie eigentlich gerade planen und was sie versuchen, mit solchen Riesenmeldungen dann zu überdecken, damit das keiner merkt. Wir müssen unseren Politikerinnen und Politikern, speziell aus dem Innenbereich, sehr auf die Finger gucken. Und ich sage jetzt das, ich meine das auch gar nicht böse, weil die brauchen das auch. Weil in dem Moment, wo wir den demokratischen Diskurs nur einmal alle 4 Jahre machen, indem wir ein Kreuzchen auf dem Wahlzettel machen und nicht mal zu Veranstaltungen unserer Politiker hingehen und mal diskutieren, leben die Leute in einer Art Vakuum und überlegen sich, was müssen wir eigentlich tun? Und dann kommt so ein gefährlicher Unsinn raus. Was die Innenministerkonferenz dort gerade beschlossen oder besprochen hat, ist der totale Überwachungsstaat. Den wollen wir nicht. Der nützt uns auch nicht. Der hilft nicht. Der macht uns alle unsicher. Nur Freiheit macht uns sicher und noch einen Schritt weiter gedacht, Frieden. Frieden ist etwas, was beide Seiten sicher macht. Da gibt es dann auch keine Angreifer. Sicherheit führt immer nur dazu, dass mich zwar zu jemandem du Depp sagen kann, aber der mich nicht hauen kann. Insofern sollten wir da unser Denken verändern und viel mehr in Frieden investieren. Viel mehr, als wir es derzeit in Krieg und in sogenannte Sicherheit tun.
Padelun, wir haben ja eigentlich alle heutzutage ein Smartphone oder fast jeder hat ein Smartphone. Das trägt man ständig bei sich, in der Hosentasche. Google weiß eigentlich ständig, wo wir sind, auch Apple weiß Bescheid. Wir haben vielleicht Smart-Home-Geräte, haben eine Alexa zu Hause stehen oder ein Echo Dot. Wir haben Fitness-Tracker am Handgelenk, die auch Daten generieren, auf Smartphones spielen. Oder gucken wir auf die aktuellen Fahrzeugflotten der großen Autohersteller. Die alle sammeln ja unablässig Daten, die jede Menge und sehr weitreichende Rückschlüsse auf uns, auf die Aktivitäten der Anwender zulassen. Sie kritisieren das seit Jahren mit Ihrem Verein, aber wir setzen uns ja mit dem Nutzen dieser Geräte selbst und selbstbestimmt dieser Datensammelei aus. Wir tun das ja nicht fremdbestimmt. Da darf es doch eigentlich nicht wundern, dass diese Datenbestände, diese Big Data-Massen Begehrlichkeiten bei den Behörden wecken, um Straftaten zu verfolgen oder abzuwehren. Bleibt denn da als Alternative entweder die komplette digitale Abstinenz? Oder ist es vielleicht doch eher Ihr Appell für mehr Sensibilität bei den Behörden, bei den Strafverfolgern, bei den Innenministern?
Ich denke, es ist ganz klar, wir müssen politischer denken. Also wir müssen verstehen, dass wir als Individuen, die so etwas nicht möchten, und ich habe noch keinen getroffen, der wirklich ernsthaft sagt, ich will die ganze Zeit überwacht werden, wir müssen daraus klare politische Forderungen ziehen. Wir müssen hinbekommen, dass wir auch unseren Innenministern sehr deutlich klar machen können, sorry, diese Art, was ihr euch da unter Sicherheit vorstellt, gefährdet uns, lasst das sein. Und dazu müssen wir in einen politischen Diskurs kommen und uns mehr um unsere Politikerinnen und Politiker kümmern. Etwas anderes hilft da, glaube ich, gar nicht, weil auch ich habe ein Handy in der Tasche, ich nenne das immer meine kleine Notrufsäule, die fast jeder in der Tasche hat, weswegen wir auch ganz viele Sicherungsmaßnahmen, die uns verkauft werden, gar nicht brauchen, weil wir jederzeit irgendwo die Polizei oder Feuerwehr holen können. Und wir müssen da einfach auch ein bisschen gelassener werden, aber wir müssen politisch werden und unsere Stimme immer wieder erheben und vielleicht uns auch ein bisschen mehr organisieren. Es gibt etliche Organisationen in Deutschland, die sich um diese Thematik kümmern, seien sie eher auf der linken Seite des Parlaments oder auf der rechten Seite des Parlaments eher einzuordnen. An ganz vielfältigen Stellen gibt es in der Mitte der Gesellschaft große Kritik. Viele Organisationen, die daran arbeiten, unterstützen sie diese, machen sie mit in diesem Diskurs, weil sonst läuft neben der Digitalisierung dann tatsächlich irgendwann die Zeit ab, dass wir wirklich in einem Überwachungsstaat sitzen und den dann wieder loszuwerden. Das wird dann blutig und das möchte ich nicht, weil wir sind doch ziemlich intelligent und könnten das vielleicht auch ohne Blut vergießen.
Die Negativauszeichnung Big Brother Award ging in diesem Jahr an den hessischen Innenminister Peter Beuth. Ich habe dazu mit Padelon gesprochen, dem Gründungsvorstand des Vereins Digital Courage, der die Big Brother Awards mitverantwortet. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt's wie immer in der ARD Audiothek als Podcast oder zum Downloaden bei hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.